Wir starten heute Morgen in eine brandneue Predigtserie. Diese Predigtserie heißt Basics. Ja, es geht um die Basis-Dinge. Und vielleicht sitzt du jetzt dran und denkst so, hey, alright, ich bin seit 5 Jahren hier in dieser Gemeinde und vor 10 Jahren habe ich mit Bibellesen angefangen. Für was brauche ich Basics? Für was brauche ich das Ganze? Und ich will dir das ganz kurz erklären, warum wir die Predigtserie Basics haben und was sich dahinter verbirgt. Wir haben auf dieser Folie vier Standardformen. Und als ich die Grafik zu dem Ganzen gemacht habe, ich habe so nachgedacht, was ist basic und was ist einfach, was sind so Grundlagen. Und irgendwie kamen mir von jetzt auf nachher diese 4 Formen in den Kopf. Und im Nachhinein habe ich keine Ahnung, warum es so war. Irgendwie habe ich diese 4 Formen mit basic in Verbindung gebracht und habe die deswegen auf diese Folie draufgehauen. Und ich bin gestern so nochmal meine Predigt durchgegangen und habe mir noch so ein paar kreative Elemente überlegt und sowas. Und ich schaue mir diese 4 Formen an und stelle fest, hey Lukas, diese 4 Formen, das war erstmal eine richtig gute Idee, richtig stolz auf dich, Bruder. Und gleichzeitig sind es 4 Formen, die du aus deiner Kindheit kennst. Hey, 4 Formen, die dich seit dem Babyalter, seit dem Kleinkindalter beschäftigt haben und die dich bis ins Teeniealter hineingetragen haben. Diese 4 Grundformen habe ich kennengelernt an diesem Motorikspielzeug. Ja, dieses Motorikspielzeug ist von Tupperware. Das kann man so aufmachen. Und dann hat man diese Formen. Und das Kind bekommt die Aufgabe, diese wunderbaren Formen, diese Form und diese Form und diese Form und diese Form. Was für ein Zufall, dass es genau zur Predigtserie passt, diese Formen in diesen Würfel irgendwo hineinzuhauen. Ja? Und jedes Loch hat eine Form, was dazu passt. Und Kinder lernen dadurch anhand von Spiel, anhand von Spaß, wichtige Grundkenntnisse, wichtige Eigenschaften. Und nicht nur Kinder lernen das, auch Erwachsene können das lernen. Ich saß gestern mit diesem Würfel in meinem Zimmer auf dem Boden und habe dann so diese Dinger da rein sortiert und ich kann euch sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hey, also wenn du selber Kinder hast oder du hast Enkel oder sonst irgendwas und du findest sowas, probier's mal aus, ob du noch auf der Höhe bist. Ein Motorikspielzeug. Ich habe da mal nachgeschaut, was das didaktisch eigentlich bewirken soll. Ja? Hey, was ist der Sinn von so einem Motorikspielzeug? Und ich habe dann im Internet nachgeschaut unter didakthaus-kindergartenbedarf.de, muss ja auch seine Quellen mit angeben, Erklärung eines Motorikspielzeugs. Beim Spielen werden die Augen-Hand-Koordination sowie die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer gefördert. Beim Motorikspielzeug geht es unter anderem darum, Formen, Farben und Größen zusammenzufügen oder zu sortieren. Bewegungsabläufe haben bei Kindern Einfluss auf fast alle ihrer Tätigkeiten. Alle einfachen Bewegungen werden nur durch ein perfekt abgestimmtes Zusammenwirken bestimmter Muskeln ermöglicht, welches durch komplexe Abläufe im Gehirn gesteuert wird. Alle Bewegungen müssen eingeübt und so erlernt werden. So wird es dann möglich, dass Kinder ihre ersten Gesellschaftsspiele spielen können und in Interaktion mit anderen Kindern treten können. Durch so ein einfaches Motorikspielzeug, was mich mein ganzes Kindesleben lang beschäftigt hat, habe ich wichtige Grundkenntnisse in Koordination, Konzentration, Ausdauer gelernt, die mich bis heute durchtragen. Hey, im Grunde genommen hat dieses Spielzeug dazu geführt, dass ich ein Fundament habe, auf dem ich weiterbauen konnte, ja? Wodurch ich nachher mein Grundschulabschluss geschafft habe, ne? Mein Abitur, meine Bankausbildung und heute studieren darf, weil ich mit so einem Motorikspielzeug gespielt habe. Hey, und jedes Kind braucht es, dass es irgendwie spielerisch oder auf irgendeine andere Art und Weise diese Grundkenntnisse lernt. Und wenn das Kind es verpasst, diese Grundkenntnisse zu erlernen, wenn es nur irgendwie im Bett liegt und ab und zu mal über den Bauch gestreichelt wird, hey, dann wird es am Ende hinter seinen Altersgenossen hinterherhinken und nicht, weil es weniger Begabung hat, sondern weil es verpasst hat oder weil die Eltern es verpasst haben, ihm es zu ermöglichen, diese Grundkenntnisse zu erlernen. Ja gut, ich meine, im Endeffekt wird wahrscheinlich jedes Kind irgendwie dazu kommen, diese Grundkenntnisse trotzdem zu erlernen. Wir haben ja auch andere Dinge, mit denen wir spielen können. Zum Beispiel, wenn dir schon mal aufgefallen ist, sein Zeigefinger hat den gleichen Durchmesser wie der Nasenloch. Ja, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber die passen sehr gut zueinander. Das ist quasi das erste Motorikspielzeug, was jedes Kind ab dem Kindesalter mitbekommt. Ja? Man braucht die Koordination, um erstmal ins Nasenloch hochzutreffen. Dann braucht man Konzentration, um da ne, das gewisse Etwas zu finden. Und im Grunde genommen ist es ja auch so die erste Entdeckungstour, die so ein kleiner Bub oder ein kleines Mädchen macht. Oder vielleicht auch manche Erwachsene. Ja, ich bin vor kurzem Auto gefahren, stand an der Ampel und schaue in den Rückspiegel, weil ich gucken wollte, ob jemand hinter mir ist und sehe so einen Typ in einem fetten BMW, ja, ich glaube es war ein M4 oder sowas, richtig breit und er sitzt da drin und bohrt in der Nase und ganz genüsslich und ich denke so, nein, du isst ihn nicht, du schmierst ihn in der Tempo. Er hat ihn gegessen. Und nicht nur einmal, er hat seine Konzentrations-, Koordination- und Ausdauerfähigkeiten mehrmals an dieser Ampel unter Beweis gestellt. Ja, jedes Kind muss es lernen, jedes Kind wird es lernen und das ist der Grundstock, worauf alles gebaut wird. Und so glauben wir auch, dass es im Glauben gewisse Basics gibt, gewisse Grundeigenschaften, die jeder Nachfolger von Jesus, die jeder Christ, jeder, der sich irgendwie mit Gott befasst, erlernen muss, hey, um ein erfolgreiches Leben zu führen, um ein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt. Und wir haben so 4 Wochen jetzt, 4 Sonntage, an denen wir durch 4 Basics durchgehen wollen, die zu einem Leben als Nachfolger von Jesus dazugehören. Und das ist heute die erste Einheit, Gehorsam, Nachfolge mit allem, all in, Buße und zu guter Letzt der Umgang mit Stolz. Und ich darf heute mit dem ersten Thema beginnen, Gehorsam. Ein wahnsinnig spannendes Thema, finde ich. Und ich muss euch da eine Geschichte von mir selber erzählen. Ja, von meinem Ungehorsam. Ja, Timon wird gleich lachen. Wir haben diese Geschichte gemeinsam erlebt. Wir sind gemeinsam durch dieses Tal der Gehorsam gegangen, haben gemeinsam ein Abenteuer erlebt. Und zwar war es so, wie viele von euch vielleicht wissen, die schon länger hier in der Gemeinde sind, ich habe einen Kopf, der viele Ideen hat, der viel kreativ ist und der seine Ideen überall versucht anzubringen. Und so hat mein Kopf auch schon die ein oder andere Spur hier in diesem Gemeindehaus hinterlassen. Und da gibt es Spuren, auf die bin ich stolz, die finde ich schön, wie zum Beispiel unsere neuen Flyer. Ey, die Flyer sind mega. Nimm dir welche mit und lad dazu Leute ein, okay? Ja, das ist eine richtig positive Spur, die ich hinterlassen habe. Und dann gibt es eine Spur, auf die bin ich absolut gar nicht stolz. Ja, das kratzt an meinem Stolz, damit habe ich meine Probleme bis heute. Und diese Spur, die ich hinterlassen habe, geht um 6 Löcher, die in einer Wand sind, hier in diesem Gemeindehaus. Wahrscheinlich haben die meisten von euch diese Löcher noch nicht gesehen. Wer sie aber gesehen hat, ist mein Papa. Ja, der diese Löcher gesehen hat, mich direkt darauf angesprochen. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist die, wir haben unten in der Kinderkirche eine Musikanlage und die steht bis jetzt auf so Stativboxen, die wahnsinnig hässlich aussehen. Deswegen dachte ich mir, all right, wir kaufen uns so nette Wandhalter, wir schrauben die Boxen an die Wand, die Stative kommen weg und ich habe mir dann auch eine gute Argumentationskette überlegt, warum es sinnvoll ist, die Dinge an die Wand zu schrauben. Es ist viel sicherer, es braucht weniger Platz, bla bla bla. Und ich bin dann zu meinem Dad gegangen, habe gesagt, hey, lass es machen, komm, wir bestellen die. Und er meint so, nee, komm, wir warten erstmal noch ein bisschen ab, wir reden da als Älteste drüber und wart einfach ab. Und ich war total ungehorsam. Ich bin auf Thomann gegangen, habe mir diese Wandhalter bestellt und am Samstag war dann eine Aktion, wo wir hier mit den Jugendlichen ein bisschen was im Gebäude gemacht haben. Ich habe mir ein bisschen Werkzeug ins Auto geschmissen, Timon hat eine Bohrmaschine mitgebracht und wir haben dann versucht, diesen Wandhalter unten in die Wand reinzuschrauben und es war der gnadenlose Reinfall. Ja? Also an diesem Tag ist wirklich schief gegangen, was schief gehen konnte. Handwerklich kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Die Wand war viel zu weich. Die Dübel waren von schlechter Qualität und haben nicht gehalten. Und dann hatten wir es irgendwann, diesen Wandhalter mit 3 von 6 Schrauben an die Wand zu schrauben. Und diese 3 Schrauben haben eigentlich gehalten. Und es ging so um die letzte Schraube, die wir reingedreht haben. Und es haben noch so ein paar Zentimeter gefehlt. Und wir haben es extra von Hand gemacht. Ja, nicht irgendwie mit der Bohrmaschine oder sonst irgendwas, sondern schön behutsam mit der Hand. Und man mag es glauben oder nicht, aber diese ich glaube, es war eine M5-Schraube, ist abgebrochen. Ja, abgebrochen. Von jetzt auf nachher ist diese Schraube abgebrochen und wir mussten alles wieder demontieren. Es sind 6 hässliche Löcher in der Wand, die irgendwann mal zugestopft werden dürfen, weil ich ungehorsam bin und nicht auf meinen Dad gehört hätte. Hey, hätte ich auf meinen Dad gehört, dann hätten wir das vielleicht zusammen gemacht. Er hätte mir Tipps gegeben, dass ich nicht die billigen Dübel nehme, die bei diesem Paket mir dazugeliefert werden, sondern die teuren von Hilti und die besseren Schrauben, weiß das ich was. Aber ich war ungehorsam und habe diese Wand da unten zerstört. Ungehorsam zerstört, ungehorsam macht kaputt. Und das musste auch ein König aus dem Alten Testament lernen. Der König heißt Saul. Und wir lesen die Geschichte in 1. Samuel 15. Saul ist König von Israel, ist bis jetzt eigentlich echt gut unterwegs gewesen. Er hatte Erfolg. Es ist alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Er hat schon den einen oder anderen Patzer gebracht. Es war nicht alles so wie geplant, aber er war sehr erfolgreich. Und er bekommt dann eines Tages diesen Auftrag von Gott, dass er gegen die Amalekiter in den Krieg ziehen soll. Er soll sie vernichten und Gott wird diesen, er wird ihnen den Sieg schenken. Aber es gibt eine Auflage, und zwar, wenn sie gewonnen haben, soll Saul den Bann vollziehen an dem ganzen Volk, an allem Besitz, an jedem Tier. Sprich, er soll alles umbringen. Er soll alles beseitigen. Das ist sein Auftrag. Damit zieht er in den Krieg. Er sagt, all right, Jesus, all right, Gott. Jesus gab es da, neu auf der L, all right. Alles gut, Gott, ich ziehe in den Krieg, ich mache, was du sagst, kein Ding. Und er zieht in den Krieg und ist erfolgreich. Sie gewinnen die Schlacht und das ganze Volk brennt sich, freut sich. Und sie haben dann dieses Heereslager und Samuel, das war der Prophet zu der damaligen Zeit, der hat davor auch dem Saul gesagt, was er machen soll. Der Samuel kam in dieses Heereslager, kam da hingelaufen, nachdem Gott ihm gesagt hat, er soll da mal nach dem Rechten schauen. Und er kommt hingelaufen und kommt zu Saul und fragt ihn so, wie es denn so gelaufen ist und alles. Und Saul sagt so, hey Samuel! Schön, dass du da bist. Hammer, das ist genial. Hammer, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich habe alles genau so gemacht, wie du es gesagt hast. Alles. Alles genauso gelaufen. Und der Samuel, der schaut zu dem Saul an und mit so einem fragenden Blick und fragt ihn aber, hey, Saul, was sind das eigentlich für Tiergeräusche? Ich höre da so Rinder, ich höre Schafe, ich höre Ziegen. Was ist es, was da im Hintergrund die ganze Zeit so am Blöken ist? Und der Saul antwortet, ja, hey, wir haben so das Beste, was wir gefunden haben von den Amalekitern. Die besten Schafe, die besten Ziegen, die besten Kühe, die haben wir mitgenommen, weil wir sie Gott opfern möchten. Ja? Hey, das Beste, was wir dort finden konnten. Daran haben wir nicht den Bann vollstreckt, am allem anderen schon, den König haben wir am Leben noch gelassen. Und die besten Schafe, die besten Rinder, die haben wir am Leben gelassen. Hey, und die wollen wir Gott opfern. Hey, das Beste wollen wir Gott geben, ja? Hey, Gott das Beste, keine Reste. Die Einstellung von Saul, wow, ey, was für eine tolle Einstellung, oder? Und Samuel und Saul diskutieren dann. Und Samuel geht gar nicht so richtig ein auf das, was Saul gesagt hat. Stellt gar nicht in Frage, ob der ihn gerade fett angelogen hat oder nicht, sondern fragt ihn so eine rhetorische Frage und fragt ihn so, hey, freut Gott sich eigentlich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Und Samuel sagt zu Saul, hey, Saul, Gehorsam ist Gott wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn wie eine Sünde, wie die Zauberei. Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Gehorsam ist Gott wichtiger als Opfer. Der Ungehorsam Sauls hat dazu geführt, dass Saul sein ganzes Königreich verloren hat. Er wurde abgesetzt. David ist der nachfolgende König geworden. Ungehorsam zerstört. Und Gott will keine Religion. Gott will nicht irgendwie das dumme Befolgen von irgendwelchen religiösen Vorschriften oder sonst irgendwas. Das Einzige, was Gott verlangt, ist Gehorsam. Gott möchte, dass wir uns an sein Wort halten und es umsetzen. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft irgendwie so anschaue, wenn ich mich selber anschaue, dann ist Gehorsam eigentlich ganz oft irgendwie sowas Negatives, oder? Ja, man redet von blinden Gehorsam, wenn irgendwelche Soldaten Blindes ausgeführt haben, was ein General gesagt hat. Wir reden von blinden Gehorsam aus der NS-Zeit, wo ein ganzes Volk einem verrückten Mann nachgefolgt ist. Und so hat Gehorsam irgendwie so einen negativen Nachgeschmack für uns. Irgendwie, hey, man will sich doch selber verwirklichen, man will doch selber in seiner Kreativität nicht eingeschränkt sein. Ich will doch selber entscheiden, wie mein Leben zu laufen hat. Aber Gott ist Gehorsam wichtig und es ist einer der Kernwerte. Ich glaube, wenn wir auf die Homepage von Gott gehen würden und da auf den Reiter Vision und Werte gehen, ich glaube, dann ist Gehorsam einer der obersten Top-Werte, die Gott hat, die für Gott wichtig sind. Und ich finde es total spannend, was Jesus vor 2000 Jahren, er war Gott hier auf dieser Erde, über Gehorsam gesagt hat. Und zwar lesen wir das in Johannes 15, Vers 10. Und zwar heißt es da, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So, wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Es gibt für Gott einen direkten Zusammenhang zwischen Gehorsam und Liebe. Es ist eine Gleichung, die Gott aufstellt, und zwar heißt Liebe für Gott gleich Gehorsam. Ich zeige Gott meine Liebe, indem ich ihm gehorche, indem ich das umsetze, was er sagt. Es ist ein Liebesbeweis von mir an Gott, wenn ich sein Wort beherzige und ernst nehme. Und dieser Bibelvers, den wir gerade vorhin gelesen haben, der steht in einem Kontext. Ja, da stehen noch ein paar Sachen außen rum. Und wenn du Bibel liest, dann ermutige ich dich auch dazu, dass du nicht nur den Vers des Tages dir liest und dann das dabei belässt, sondern dass du ein bisschen versuchst, außen rum zu lesen und zu schauen, was dann noch so drinsteht. Und deswegen möchte ich mit euch ganz kurz den Kontext anschauen von diesem Bibelvers, von dieser Aussage von Jesus, wo er gesagt hat, hey, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Hey, dann liebt ihr mich. Wer meine Gebote hält, der liebt mich. Ein paar Verse davor, vor dieser Aussage, erzählt Jesus ein Gleichnis, und zwar ein Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Ich denke, die meisten von euch oder viele von euch haben dieses Gleichnis schon mal gehört, ja, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut und habe einen Mitstudenten von mir gefragt, der als Weinhändler ein bisschen arbeitet neben dem Studium, was es denn mit dem Weinstock und der Rebe so genau auf sich hat. Der Weinstock war im damaligen Verständnis der Wurzelballen und so der Grundstamm, auf dem dann die Reben weitergewachsen sind, an dem die Äste gewachsen sind, wo dann die Blätter waren und die Frucht war. Der Weinstock ist quasi die Basis, die Grundlage für alles Weitere, was dann da rauskommt. Der Weinstock ist das Material, was Wasser liefert, was Vitamine aus dem Boden nach oben befördert, was das Erbmaterial für die Rebe mitgibt und im Grunde genommen die Voraussetzung für die Rebe, dass sie Frucht bringt. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, dass wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir an seinem Weinstock angepflanzt sind, dann werden wir Frucht bringen. Und es ist die Bestimmung eines jeden einzelnen Nachfolger von Jesus, dass er Frucht bringt. Das sagt Jesus hier, ja. Hey, er möchte, dass jeder einzelne Frucht bringt. Und Frucht bringen heißt, bedeutet, dass unser Leben Auswirkung hat. Dass unser Leben einen Einfluss hat. Hey, das Ziel von Jesus für dein Leben ist, dass du eine Auswirkung, dass du einen Unterschied machst an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie. Frucht bringen. Das ist das Ziel, was Jesus für jeden Einzelnen von uns hat. Frucht bringen, indem wir in Verbindung mit ihm bleiben, indem wir angeschlossen an ihn bleiben. Wir sollen in Jesus bleiben, wir sollen an Jesus dranbleiben. Und was dann direkt danach kommt, ist dieser Vers 10, wir sollen in seiner Liebe bleiben. Ja, wir sollen an Jesus dranbleiben, wir sollen in Jesus bleiben. Und dann kommt direkt danach, wir sollen in seiner Liebe drin bleiben. Und in seiner Liebe bleibt der drin, der seine Gebote hält. Wenn wir uns anschauen, so diese Abfolge, ja, von was, wie und warum in dieser Bibelstelle, dann haben wir zuallererst mal, was sollen wir machen? Wir sollen Frucht bringen. Hey, das ist die Bestimmung eines jeden einzelnen Christen, eines jeden, der Jesus nachfolgt und der ein Leben mit ihm führt. Wir sollen Frucht bringen. Wie machen wir das? Wir bringen Frucht, indem wir in ihm bleiben und dadurch ihm gehorsam sind, das tun, was er sagt. Und warum machen wir das? Weil wir ihn lieben, weil wir in seiner Liebe bleiben. Wir befolgen seine Gebote, um ihn zu lieben. Was machen wir? Wir bringen Frucht. Wie machen wir es? Indem wir gehorsam sind. Und warum machen wir es? Um ihn zu lieben. Doch was sind die Gebote von Jesus? Hey, was sind die Gebote, die er uns mitgegeben hat, die ihm wichtig sind? Was ist es, was wir befolgen sollen? Hey, was ist es, nach was wir uns richten sollen? Und Jesus sagt in Matthäus 22, listet er so alle Gebote, die es so gibt, fasst er in einem oder in zwei Geboten zusammen. Und wir lesen da, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir die Gebote Jesu, wenn wir das zusammenfassen, was ihm wichtig ist, wonach wir leben sollen, wonach wir uns richten sollen, dann ist es zuallererst, dass wir Gott lieben sollen, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, das heißt mit allem, was uns ausmacht, und dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Wir sollen Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Doch was bedeutet es, Gott zu lieben. Wie sieht es ganz praktisch aus? Was für praktische Auswirkungen hat es? Hey, wenn ich Gott liebe, dann ist mir seine Meinung wichtig und dann sehe ich sie als wichtig an und ich frage aktiv nach seinem Willen. Ich frage mich täglich, hey Gott, was willst du für mein Leben? Was ist dein Ziel für mein Leben? Wohin soll ich laufen? Und wir haben ein wunderbares Buch geschenkt bekommen von Gott. Ja, hey, die Bibel, sein Wort, wo ganz, ganz viel von dem darin steht, was Gott für dein und für mein Leben hat. Und ich weiß nicht, wie du die Bibel liest und wie regelmäßig du die Bibel liest, aber ich kann es dir empfehlen. Hey, es ist wichtig, dass du jeden Tag neu von Gottes Wort liest. Hey, jeden Tag neu seinen Willen liest für dein Leben. Und Bibellesen soll nicht zur Information, sondern zur Transformation führen. Hey, deine Bibellese soll nicht dazu führen, dass du dich mit Informationen zuhäufst, sondern dass du anfängst, diese Informationen, die du bekommst, umzusetzen. Hey, die Bibel hat das Potenzial, dein ganzes Leben zu verändern. Und die Bibel soll nicht zur Information, sondern zur Transformation führen. Die Bibel führt dann zur Transformation, wenn du anfängst, das umzusetzen, was du liest. Ich habe angefangen, wenn ich Bibel lese, dass ich das Ganze lese und dann überlege, okay, was sagt Gott gerade zu mir und welchen Action-Step nehme ich als nächstes? Hey, was werde ich umsetzen von dem, was ich gelesen habe? Weil ich glaube, dass die Bibel eine Kraft hat, wenn wir anfangen, hey, sie wirklich als ein Instrument zu sehen, was zu uns redet. Wenn wir sie sehen als Gottes Stimme, als Gottes Wille, der in unser Leben hineinspricht. Und es ist ein Liebeszeichen an Gott, wenn ich in seinem Wort studiere und es wirklich als Grundlage für mein Leben nehme. Lies die Bibel nicht zur Information, sondern zur Transformation. Hey, das ist ein Zitat von heute. Schreib es dir auf, nimm es mit, häng es dir an deine Wand, schreib es auf dein Whiteboard und lass es ein Zitat sein, hey, was deinen ganzen Alltag beeinflusst. Lies die Bibel nicht zur Information, sondern zur Transformation. Und dann das, wovon ich die ganze Zeit rede, ja. Gott zu gehorchen bedeutet, ihn zu lieben. Ich liebe Gott, indem ich ihm gehorche. Und ich finde diese Wechselwirkung total spannend. Ich habe das gestern auf mein Whiteboard geschrieben und war total begeistert. Auf der einen Seite, wir sollen Gott lieben. Und Gott zu lieben bedeutet, dass wir ihm gehorchen. Das ist der erste Bogen. Und gleichzeitig bedeutet es, hey, wenn ich Gott gehorche, dann zeige ich ihm Liebe und liebe ihn. Und ich finde diese Wechselwirkung total spannend. Und ich glaube, dass es so ein Kreislauf ist, der sich immer enger zieht und immer enger wird. Und wenn wir anfangen, in diesen Kreislauf einzutreten, dass wir Gott lieben und ihm dadurch gehorsam sind, hey, dann glaube ich, dass unser ganzes Leben verändert wird, unser Charakter verändert wird und unser Leben anfängt, Frucht zu bringen. Weil wir danach leben, was Gottes Wille für unser Leben ist und anfangen, in der Berufung zu leben, die Jesus für dich hat. Ich liebe Gott, indem ich aktiv nach seinem Willen frage. Ich liebe Gott, indem ich ihm gehorche. Und ich liebe Gott, indem ich ihm vertraue und das, was er sagt, annehme als Lebenswahrheit für mich. Auch wenn ich manche Dinge nicht verstehe, manchen Schritt vielleicht nicht verstehe, ich vertraue darauf, dass er es gut macht. Ich vertraue darauf, dass er einen guten Plan hat, der zu meinem Besten dienen wird. Gott lieben, indem ich aktiv nach seinem Willen frage, die Bibel als Grundlage für mein Leben nehme, ihm gehorche und ihm vertraue. Das ist das erste Gebot von Jesus, worin wir gehorsam sein sollen, wo wir nachfolgen sollen. Das war dieser erste Punkt, wir sollen Gott lieben mit allem, was wir tun, mit allem, was wir machen, mit allem, was wir sind. Und dann kommt der zweite Aspekt, den Jesus hier in Matthäus 22 gesagt hat, und zwar wir sollen einander lieben. Und auch im Johannesevangelium, wo ich den Bibelvers vom Anfang hatte, sagt Jesus kurz danach, dass wir einander lieben sollen, dass das das Gebot ist, in dem wir gehorsam sein sollen. Und er sagt aber nicht nur, liebt einander irgendwie, ja, hey, liebe deine Mitmenschen irgendwie, so wie es dir halt gefällt, so wie es dir gut tut, hey, so wie du es vielleicht gerade gestern in deiner Serie gesehen hast oder sonst irgendwie, sondern Jesus sagt, und das finde ich Weltklasse, das finde ich, ist der absolute Change Point, Jesus sagt, hey, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jesus setzt sich hier als Vorbild und sagt, hey, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Und er setzt noch einen oben drauf und sagt, hey, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wow, oder? Hey, das ist ein Vorbild, das ist ein Maßstab, der sprengt für mich Grenzen. Hey, die größte Liebe ist es, indem ich mein Leben für jemand anderen hergebe. Und Jesus skizziert diesen Liebesbeweis, indem er selber genau das tut. Jesus ist das direkte Vorbild von dieser Liebe. Und Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Hey, wir dürfen seine Freunde sein. Und er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat uns diesen größten Liebesbeweis der Geschichte ausgestellt und bewiesen. Hey, dadurch, dass Jesus gestorben ist, ist es uns wieder möglich, dass wir zu Gott kommen können, dass wir eine Beziehung mit Gott anfangen können. Hey, jeder von uns Menschen ist dafür gemacht, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Und als die Sünde in diese Welt kam, als jeder von uns einzeln gesündigt hat und Dinge getan hat, die, hey, gegen das verstoßen, was Gott als Norm gesetzt hat, gegen das verstoßen, hey, wie Gott eigentlich das zwischenmenschliche Leben geregelt hat, machen wir Sünde und entfernen uns von Gott und bauen eine Mauer auf zwischen Gott und uns. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um diese Sünde wegzuschaffen. Um diese Sünde, die zwischen uns und Gott steht, ein für alle Mal aus der Welt zu kicken. Und wir dürfen seine Freunde sein. Und seine Freunde sind wir dann, wenn wir anfangen, ihm nachzufolgen, wenn wir ihn anfangen, als unseren Herrn und als unseren Gott zu sehen. Jesus hat sein Leben für dich und mich hingegeben. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Und er spricht diese Einladung an jeden Einzelnen von uns aus, dass wir diese Liebe annehmen. Diese Liebe, die er uns gegeben hat. Ja, Jesus lebt auf dieser Erde das perfekte Leben, ohne jemals gesündigt zu haben. Und hat dann sein Leben hingegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Jesu Liebe ist Vorbild und ist eine Einladung für jeden Einzelnen. Und wenn du diese Liebe noch nie angenommen hast, noch nie darüber nachgedacht hast, was diese Liebe für dich bedeutet, was es bedeutet, in Beziehung zu Gott zu kommen, hey, dann lade ich dich heute Morgen ein, dir darüber mal Gedanken zu machen. Hey, dieser Gott hat dich geschaffen und liebt dich über alles. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du anfängst, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Eine Beziehung, die dich gesund macht, die dich heil macht, die dich zufriedenstellt und die dir all das gibt, was du brauchst, wo du im Leben suchst. Hey, wir hatten letzte Woche diese geniale Predigt über Durstlöscher. Hey, Gott ist unser Durstlöscher und will all unsere Bedürfnisse, all das, wonach wir verlangen, möchte er stillen. Und das kann aber erst tun, wenn wir uns zu ihm hinbewegen, wenn wir dieses Opfer von Jesus annehmen und dadurch wieder eine Beziehung, eine Verbindung zwischen Gott und uns hergestellt ist. Ich möchte dich einladen, diesen Gott, diesen Jesus anzunehmen als deinen Herrn, als dein Erlöser, als derjenige, der dein Freund ist und der sein Leben für dich hingegeben hat. Jesus setzt diesen Maßstab, Jesus setzt dieses Vorbild, wie Liebe deinen Mitmenschen konkret aussieht. Jesus liebte oder Gott liebte Menschen bedingungslos. Hey, die Liebe, die Jesus zu uns hat, ist an keine einzige Bedingung geknüpft. Wir müssen kein Bewerbungsgespräch bestehen. Wir müssen keine religiösen Taten irgendwie vorbringen. Ja, im Alten Testament mussten die Leute irgendwelche Opfer bringen und sich rituellen Waschungen unterziehen, damit sie zu Gott kommen konnten. Hey, und all das ist heute nicht mehr. Gott liebt uns bedingungslos und nimmt uns bedingungslos an. Ohne dass wir irgendetwas tun könnten, dürfen wir zu ihm kommen. Jesu Liebe ist bedingungslos. Wir müssen nichts erfüllen. Jesu Liebe ist uneigennützig. Sie hat nicht das Ziel, irgendwie selber als das Größte darzustellen, sondern in erster Linie, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Sie ist uneigennützig und sie ist aufopfernd. Sie ist aufopferungsvoll und schmeißt alles in die Waagschale, geht so weit, dass das Leben gelassen wird für das eines Freundes. Und ich glaube, dass es starke Vorbilder sind, wie Liebe ganz konkret aussieht und wie Liebe in Gottes Sinn konkret auszusehen hat. Hey, liebe deinen Mitmenschen bedingungslos, uneigennützig und aufopfernd. Und ich glaube, dass da ein Geheimnis drinsteckt. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, hey, in Jesu Vorbild nachzulaufen und wenn wir anfangen, diesem Gebot, diesem Befehl gehorsam zu sein, dass sich dann unsere Welt verändert und dass wir anfangen, wirklich einen Einfluss zu haben. Hey, dass es anfängt, dass wir einen Unterschied in unserer Umgebung machen, einen Unterschied an unseren Arbeitsplätzen, einen Unterschied in unseren Schulen, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Wenn wir anfangen, diesem Gebot von Jesus gehorsam zu sein, dass wir an erster Stelle ihn lieben, ihm gehorsam sind, sein Wort als Maßstab unseres Lebens ansehen und an zweiter Stelle unsere Mitmenschen lieben. Hey, uns mal hinten anstellen und Liebe weitergeben. Und es ist gar nicht so leicht. Es ist viel leichter gesagt, als dass man es tut. Hey, bedingungslos zu lieben, wem von euch fällt es leicht? Ja, hey, ich glaube, da kann niemand sich melden, weil bedingungslos zu lieben bedeutet, dass man nichts vom anderen erwartet. Meine Freundin, die liebt es, Geschenke zu machen. Ja? Hey, ist ihre absolute Liebessprache. Aber gleichzeitig erwartet sie auch, dass wenn sie Geschenke macht, dass sie auch Geschenke bekommt. Hey, wie oft machen wir Dinge aus Liebe, um selber irgendwie was zurückzubekommen, oder? Um selber irgendwie vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen oder um selber irgendwie einen Vorteil zu haben. Hey, lass uns mal anfangen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, indem wir bedingungslos lieben, uneigennützig und aufopfernd. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass sich dadurch unsere Welt verändern wird und dass wir anfangen, einen Unterschied zu machen. Lass uns anfangen, diesem Gebot von Jesus gehorsam zu sein. Lass uns anfangen, die Worte, die Jesus in seinem Wort gesprochen hat, als Lebensbasis zu nehmen. Ganz am Anfang habe ich von diesem Weinstock geredet, was Jesus da noch weiter außenrum erzählt hat. Und ich habe dann auch nochmal mit meinem Freund geredet, der da als Weinhändler ein bisschen arbeitet. Und er meinte, also früher war es so, dass dieser Weinstock wirklich nur dieser Wurzelballen und dieser Grundstamm war. Und wenn du aber heute einen Winzer fragst, dann ist der Weinstock nicht mehr dieser Wurzelballen, sondern ist das Grundgerüst, an dem die Rebe wächst. Und ich finde dieses Beispiel am Ende noch richtig stark. Herr Jesus soll dieses Grundgerüst sein, an dem unsere Rebe entlang wächst. Wenn eine Rebe dieses Grundgerüst nicht hat, dann wächst sie auf dem Boden und jede Frucht, die sie bringt, verfault oder wird von irgendwelchen Tieren gegessen. Eine Rebe kann erst Frucht bringen, wenn sie an etwas entlangklettern kann, wenn sie an etwas hochwandern kann, ja, wenn sie an einer Schnur entlangwachsen kann. Hey, und diese Schnur ist in unserem Leben das Wort Gottes, ist der Wille Gottes. Und wenn wir anfangen, an dieser Schnur entlang zu wachsen, wenn wir diese Schnur als Basis nehmen, hey, dann werden wir Frucht bringen, dann wird unser Leben Auswirkungen haben. Wenn man eine Mauer baut, dann zieht man zuerst so eine rote Schnur, so eine Richtschnur und baut diese Mauer entlang dieser Schnur und dann wird die Mauer gerade. Hey, dann baut man eine Mauer, die nicht einstürzen kann, eine Mauer, die wirklich trägt. Hey, wenn du willst, dass dein Leben Fundament hat, wenn du willst, dass dein Leben geradlinig läuft, wenn du willst, dass du auf einem guten Fundament stehst, hey, dann nimm Gehorsam als Fundament. Und das ist nicht ein Gedanke, den ich gerade irgendwie so habe, sondern das ist ein Gedanke, den Jesus schon sagt. Und zwar in Matthäus 7 lesen wir das. Lies die Geschichte gerne mal zu Hause nach. Da lesen wir die Geschichte von dem klugen Bauherrn, der auf felsigen Grund baut. Und diese Geschichte wurde mir schon so oft erzählt in der Kinderstunde und irgendwie auf alle möglichen Arten und Weisen interpretiert, dass es bedeutet, dass man irgendwie Jesus als seinen Freund hat und dann ist es dieses Fundament, auf das man baut. Aber wenn du diese Geschichte, wenn du dieses Gleichnis mal durchliest, hey, dann steht da, dass derjenige ein kluger Bauherr ist, der sein Leben auf Gehorsam baut. Der sein Leben darauf baut, dass er Gott gehorsam ist und seine Gebote befolgt. Hey, wenn du willst, dass dein Leben Fundament hat, wenn du willst, dass du auf einem sicheren Grund stehst, hey, dann fang an, dein Leben nach dem zu richten, was Gott für dein Leben hat und fang an, im Gehorsam zu leben. Hey, Gehorsam ist ein Liebesbeweis von dir an Gott und somit eine Reaktion auf den größten Liebesbeweis der Geschichte. Eine Reaktion auf den Liebesbeweis Gottes an dich. Hey, Gehorsam schafft Nähe, weil wir anfangen, Gott zu vertrauen und ihn als unseren Maßstab des Lebens zu setzen. Gehorsam legt ein Fundament für dein Leben und ist ein Grundgerüst, an dem du entlangklettern kannst, um ein fruchtbares Leben zu führen, was erfolgreich ist, in dem Sinne, wie Gott dich erfolgreich sehen möchte. Und gleichzeitig bewirkt Gehorsam, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden, indem wir mehr und mehr zu dem Bild verwandelt werden, hey, was Jesus in uns bewirken möchte. Ich möchte, dass wir einmal ganz kurz unsere Augen alle schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass du dich kurz konzentrieren kannst. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, hey, bist du heute hier und merkst, dass du diesen größten Liebesbeweis der Geschichte vielleicht noch nie in Anspruch genommen hast? Dass du es aber so dringend nötig hast, eine Beziehung mit Gott anzufangen, dem Gott, der alles für dich gegeben hat, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Hey, wenn du das merkst und du auf diesen Liebesbeweis das erste Mal reagieren möchtest oder vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal, hey, dann heb doch einfach ganz kurz deine Hand für mich, damit ich für dich beten kann. Reagiere auf den Liebesbeweis, den Gott ausgesprochen hat und den Gott in dem Leben von Jesus wahrgemacht hat. Ja, Papa, ich bete für jeden Einzelnen. Hey, der noch weit weg von dir ist, der diese Liebe von dir noch nicht angenommen hat, der diesen Liebesbeweis noch nicht in Anspruch genommen hat, den du geschaffen hast, Jesus. Aber ich bete für jeden Einzelnen, dass du ihm begegnest und dass du diese Liebe, die du ihm schenkst, wirklich real werden lässt in neuem Leben. Papa, danke, dass wir mit dir jemanden haben dürfen, der unsere Sünde aus dem Weg räumt und der es möglich macht, dass wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Amen. Hey, ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Bist du hier und merkst, dass du in den letzten Wochen vielleicht ungehorsam warst und wieder ganz neu zu Gottes Gehorsam zurückkehren willst? Hey, dann sprich doch einfach dieses Gebet, was ich jetzt spreche, einfach in deinem Herzen nach. Und lass heute ein Tag werden, der ein Entscheidungstag ist, dass du wieder anfängst, in dem Gehorsam zu Gott zu leben. Darin zu leben, dass du seinen Willen als Maßstab deines Lebens ansetzt. Papa, ich danke dir dafür, dass wir mit dir einen Weinstock haben dürfen, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um fruchtbar zu sein. Danke, Papa, dass wir mit dir einen Weinstock haben dürfen, der uns in eine gute Richtung wachsen lässt. Und Papa, du siehst, hey, wo wir in den letzten Wochen und Monaten dir nicht gehorsam gewesen sind. Papa, wo wir dich nicht geliebt haben, wo wir unsere Mitmenschen nicht geliebt haben und wo wir deinen Willen, wo wir dein Wort so oft an letzte Stelle gestellt haben. Herr Jesus, wir möchten darüber Buße tun. Wir möchten um Entschuldigung darum bitten bei dir und möchten diesen heutigen Tag als einen Tag ansehen, Jesus, an dem wir ganz neu dir nachfolgen, an dem wir ganz neu dein Wort als ultimative Leitlinie für unser Leben ansehen, Jesus. Papa, wir möchten durch deinen Gehorsam, Papa, wir möchten durch den Gehorsam an dich wirklich verändert werden und immer mehr in dein Bild verändert werden, immer mehr so werden, wie du es bist, Jesus. Papa, wir sehen uns danach, dass unser Leben Frucht bringt, Papa, so wie du Frucht definierst, Jesus. Papa, wir möchten erfolgreich sein, so wie du Erfolg definierst, Jesus. Papa, wir möchten ganz neu wirklich in deine Gefolgschaft eintreten, in den Gehorsam zu dir eintreten, Jesus. Papa, ich bete dafür, dass du, Herr, uns in dieser Woche echt hilfst, gehorsam zu sein, Jesus, und uns ganz klar auch zeigst, wo in unserem Leben gerade Gehorsam fehlt und wo wir anfangen müssen, ganz neu dir gehorsam zu werden. Papa, ich bete für eine Woche, die wirklich von Gehorsam zu dir geprägt ist. Papa, in deinem Namen bete ich. Amen. Amen.